Titel: Was ist die Welt von morgen? Jesus Christus tat sehr viele Wunder, auch in Form von Heilungen. Er war aber stets bedacht, keine Show daraus zu machen. Und ihm ging es um etwas anderes. Und darauf werden wir heute auch noch ein wenig eingehen. Und diese Wunder, diese Heilungen geschahen aus dem Glauben heraus. Es gab Orte, da konnte er wenig Wunder vollbringen, weil wenig Glauben da war. Es gab aber auch große Wunder, die etliche aber nicht zum Glauben brachte. Schlagen Sie bitte Apostelgeschichte auf. Die Apostelgeschichte. Vers 13. Kapitel 13, Vers 36, so rum. Apostelgeschichte 13, angefangen von 36 bis 41. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach den Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. David ist gestorben, wie Menschen, wenn sie sterben, auch tot sind. Vers 37, der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollte ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass auch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, durch Jesus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Und jetzt wird Hosea zitiert: Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, den ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt. Hier wird berichtet die Auferstehung von Jesus Christus. Und die haben auch Menschen mitbekommen, die ihn verfolgt haben. Sie sind nicht zum Glauben gekommen nach so einem Wunder. Hier werden prophetische Ereignisse verkündet, was die Kirche auch tut, wie zum Beispiel, dass die Ukraine zu Russland gehören wird, dass England aus der EU austreten wird, und das ist ja schon passiert, das wurde schon vorher verkündet, dass Amerika, England und Israel vernichtet werden. Und wenn diese Dinge eintreffen und Leute es hören, kommen sie trotzdem nicht zum Glauben. Wie kann das sein? Schlagen Sie bitte die Apostelgeschichte 2 auf. Apostelgeschichte 2, Vers 22 bis 23. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Die haben das gewusst. Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Sie haben Wunder gesehen, sie haben Kräfte und Zeichen gesehen. Sie haben ihn verfolgt, sie sind nicht zum Glauben gekommen. Es ist zwar richtig, dass Christus, es war unabdingbar, dass er sterben musste. Er musste gekreuzigt werden für uns, damit wir leben. Doch wir sehen hier, dass diese Wunder diese Menschen nicht dazu gebracht haben zu glauben. Und jetzt folgende Frage. Stellen Sie sich mal vor, Sie selbst könnten Wunder tun, eins nach dem anderen. Heilen, Tote auferstehen lassen, über Wasser gehen, Wasser zu Wein verwandeln. Wer das heute könnte, der hätte auf Facebook ganz schön viele Likes. Der wäre wirklich berühmt. Gerade mit den Handys, Social Media. Und Sie müssen mit ansehen, ja, die glauben, sie werden geheilt. Aber ihr ganzes Umfeld, die ganze Welt um sie herum, eben nicht. Wenn man wie Christus weiß, dass man der Schlüssel zum Heil ist, der Weg, das Licht und der einzige Name unter dem Himmel, keine Maria, kein Buddha, kein Allah, Jesus Christus, der einzige Name unter dem Himmel, der zum Leben führt. Wie viele Falsche, die dem Falschen nachjagen, sieht, wo er hier auf Erden war. Was glauben Sie, was glauben wir, welche Emotionen und Gefühle er hatte, wenn er doch kam, damit jeder das Leben erhält? Schlagen Sie Johannes auf. Johannes 4. Johannes 4, angefangen in Vers 46 bis 48. Jesus kam nun wieder nach Kana, in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihm, er möchte herabkommen, um seinen Sohn gesund zu machen. Denn er lag im Sterben. Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wenn wir weiterlesen, der Junge wurde geheilt, weil der Vater glaubte. Aber Jesus merkt hier an, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Lukas 19. Lukas 19, Vers 37 bis 42. Und als er sich schon dem, hier geht es darum, wenn wir die Passagen vorher lesen würden, Christus hat seinen Aposteln, seinen Jüngern gesagt, holt mir ein Füllen, auf dem ich reiten werde. Und das hat er dann auch getan und jetzt reitet er in Jerusalem ein. Als er aber weiterzog, bereiten sie ihr, oh, entschuldigen Sie, ich bin verrutscht, 37. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in den Höhen. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, als er Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus Christus weinte. Ihm ging es um die Menschen, die er sah, die litten. Er ist der Hirte über alle Menschen. Er weinte, weil er Leid trug. Lukas 23. Lukas 23. Angefangen Vers 26 bis 28. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Vers 27, es folgten ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Vers 28, da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und eure Kinder. Christus wurde bis aufs Blut versucht. Trotz all dieses Leidens, das er gerade ertragen musste, wendet er sich zu den Frauen und sagt, weint über euer Geschlecht, bei dem, was hier alles passiert. Christus kam in eine Welt, die eigentlich nicht so aussehen sollte. Das war nicht der Plan. Das war so nicht der Plan. Er sah Menschen mit Leid, Angst, Krankheit und das schmerzte ihn. Und es schmerzt ihn auch noch heute. Gehen wir zu Johannes. Johannes 1. Johannes 1, Vers 6 bis 11. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Hier geht es um Johannes den Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Alle sollen glauben. Nicht er war das Licht, sondern er wollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jedem Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Durch Jesus Christus ist diese Welt geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier ein kleines Beispiel. Ich gehe mal von einer normalen Familie aus. Mit 1, 2, 3 Kindern. Im Internet fand ich eine Frau aus Uganda, sie soll 44 Kinder geboren haben. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Es geht mir um was anderes. Es geht mir darum, dass der Vater durch Christus alles erschaffen hat, auch uns. Und das sind weitaus mehr wie 44 Kinder. Der Bezug zu jedem einzelnen Menschen, zu jedem, ihn nicht zu verlieren, ist gewaltig für Gott. Und auch für uns, wenn man seinen Nächsten liebt. Deshalb ist der Schmerz umso größer, wenn die Gottfamilie all dieses Leid sieht. Und vor allem Christus, der in dieser Welt war, als Licht, um Veränderung zu bringen. Deshalb sind auch all diejenigen, die berufen sind, auch heute getauft in einer anderen Kategorie, weil sie es besser wissen müssen. Als Christus in der Wüste versucht wurde, ist ihm unter anderem folgendes Angebot unterbreitet worden. Satan wollte, dass Christus vor ihm kniet. Und im Gegenzug bekommt Christus alle Reiche dieser Welt. Das ist ein Grund, warum Christus zurückgekommen ist und auch das zweite Kommen, um alle Reiche in Besitz zu nehmen, um all dem Leid am Ende zu setzen. Satan hat es ihm jetzt schon angeboten. Wenn man wie Christus Leid trägt für jeden Menschen, dass man sogar bereit ist, für ihn zu sterben, ist dieses Angebot schwer abzuschlagen. Es war eine große Versuchung. Schlagen Sie bitte Lukas auf. Lukas 17. Lukas 17. Wir beginnen in 20 und lesen bis 36. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommt, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen, Vers 23. Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zu anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vers 25. Zuvor muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sinnflut kam und vernichtete alle. Vers 28. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Vers 29. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Vers 31. Wer an jedem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Lots Frau wollte in die Welt zurück. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen. Eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein, eine wird genommen, die andere zurückgelassen werden. Das Reich kommt nicht in so negative Beobachtung. Im ersten Vers sagt Christus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das Wort für beobachten ist hier Paratheresis und es wird im Neuen Testament in negative Weise verwendet. Ein Beispiel ist Lukas 14,1, ich lese es Ihnen kurz vor. Und es begab sich, als er am Sabbat, Jesus Christus am Sabbat, in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Sie beobachteten ihn heimlich, ob er am Sabbat heilt, was er tut. Es ist negativ. Auch hier sagt Christus, das Reich Gottes kommt nicht auf so eine abergläubische, negative Art, wie Pharisäer, wie ihr das macht, das Kreuz den Leuten auf den Schultern zu legen. So kommt das Reich Gottes nicht und so ist das Reich Gottes nicht. In Johannes 3,3 sagt er, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Pharisäer lebten im Schauen und nicht im Glauben. Sie verstanden auch nicht, wer und was das Reich Gottes ist. Die Wiedergeburt zu Geist ist nur dann möglich, wenn man vom Vater zu Christus gezogen wird. Christus als seinen alleinigen Erlöser akzeptiert, nur ihn akzeptiert, seine Sünden bereut und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Das Gesetz der Liebe, der 10 Gebote, sich taufen lässt und somit einen Bund, einen Vertrag mit der Familie Gottes schließt und sich ihnen unterstellt. Die 10 Gebote, sie spiegeln den Charakter Gottes wider. So wird man eben Gott gleich. Und es gibt eine Passage in der Bibel, als Christus gefangen weggenommen wird und Petrus Christus verleugnet. Und in der Passage heißt es kamen umstehende Menschen zu ihm, zu Petrus, und sagten, wahrlich, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Die Sprache des Petrus war dem von Christus gleich. Sie war ihm schon gleich. Es gab diese Situation, er hat zwar gefehlt, menschlich gesehen, aber er war schon Christus so nahe, dass sie das rausgehört haben. Das Reich Gottes ist nicht in uns, das ist ganz wichtig, weil es gibt Menschen, die behaupten, das Reich Gottes sei schon in uns. Christus sagt, passt auf, das Reich Gottes soll da oder da sein, lauf denen nicht hinterher, das stimmt nicht. Gottes Reich wird auf dieser Erde durch die Wiederkunft Christi eingeleitet. Gottes Herrschaft wird ewig regieren, das Reich Gottes ist die Familie Gottes und all die, die zu ihm gehören. Die Pharisäer verstanden nicht, dass das Reich Gottes vor ihnen stand. Jesus Christus stand vor ihnen und sie erkannten es nicht. Der Schlüssel, der Eingang in das Reich Gottes stand vor ihnen. Er ist das Fundament. Christus gibt Perspektive. Auf ihn baut man. Er ist es, auf den wir bauen. Es ist, dem wir gehorchen, dem wir gleich werden. Das ist das Reich Gottes. Die Familie Gottes ist das Reich Gottes. Die Ältesten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren sehr, sehr weit vom Reich Gottes entfernt. Und sie waren so schlimm dran, dass Christus sie sehr scharf zurechtwies. Und das lesen wir in Matthäus 23. Dies ist eine sehr lange Passage, aber wir werden sie uns mal durchlesen. Matthäus 23, angefangen in Vers 13 bis 36. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel von den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, Vers 14, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten, das ist ein Heide, der zum Judentum konvertiert ist, zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn einen Sohn der Hölle aus ihm. Zweimal mehr als ihr es seid. Vers 16. Wehe euch, ihr Blindenführer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Vers 18. Und wer beim Brandopfer schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Vers 19. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder das Brandopfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und das Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht, vor allem für die Unterdrückten und die Geringen, und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollt ihr nun tun, jenes nicht lassen. Vers 24, ihr Blindenführer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchte Gräber gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr äußerlich den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Vers 29, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen das Blut des Propheten schuldig gemacht. So sagt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nun euer Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geiseln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Baras, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Das war jetzt viel, aber das zeigt den Charakter der Pharisäer wieder, der Schriftgelehrten, der Ältesten, mit denen Christus zu tun hatte. Der Hochmut und die hohe Stellung, die sie hatten, hat sie blind gemacht. Und sie wollten nicht akzeptieren. Sie wollten unterjochen. Trotz all dem hat Christus mit Klugheit, Bedachtsamkeit gehandelt. Er hat nie Gewalt gegen Menschen angewandt und hat sie oft in ihren eigenen Worten gefangen. Und das lesen wir in Matthäus 21. Matthäus 21, angefangen Vers 23 bis 32. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sprachen, in welcher Vollmacht tust du das? Welche Bescheinigung hast du? Wer hat dir das erlaubt? Wer bist du überhaupt? Wo hast du das gelernt? Ja, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Vers 24, und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will euch auch ich sagen, in welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder vom Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Vers 27, und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen's nicht. Da sprach er zu ihnen, so sag ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und jetzt spricht Christus und die merken gar nicht, wie er den Spieß umdreht und dann doch die Antwort von ihm bekommt. Was meint ihr aber? Ein Mensch hat zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite, heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging aber nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber, den glaubt ihr. Aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reut es euch nicht, nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Keine Reue und große Verachtung gegen die Geringen, gegen die Schwachen. Das ist genau das Gegenteil vom Reich Gottes. Genau das Gegenteil, warum Christus kam. Er kam zu den Kranken, zu den Schwachen. Der Gott, Entschuldigen Sie, kennen Sie das Gebet des Pharisäers, der Gott dankt, dass er besser ist wie andere, wie der Zöllner, wie der Räuber, wie der Lügner, und der dann auch noch vor Gott tritt und betet, schau mal, was ich alles gebe. Und da kommt der Zöllner, er wagt es nicht mal, die Augen zu erheben und bittet um Vergebung der Sünden. Und Gott sagt, dieser geht gerechtfertigt nach Hause. Die Menschen, die so hochmütig sind und viel von sich halten, sind nicht in der Lage, die, die sie verachten, die so gering sind, die sind nicht in der Lage, ihnen zu helfen. Wieso kann er diesem Sünder nicht helfen, wenn er so groß ist? Christus konnte es. Gott möchte, dass alle zur Reue kommen, auch die Menschen, die Gott verfolgt haben und die ihm Böses getan haben. Es gab auch den Fall, dass Christi Jünger glaubten, dass das Reich Gottes zu ihren Zeiten erscheinen würde. Auch sie verstanden es eben nicht im ganzen Umfang, nicht jedes Mal. Und in Lukas 19 geht es um einen Zöllner namens Zachäus. Und einige sagten über ihn, er sei ein Sünder. Aber Christus kam zu ihm nach Hause. Das gab natürlich Aufruhr. Wie kann einer zu so einem Sünder gehen? Was ist das Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Wenn Christus zu so einem geht, lesen wir mal in Lukas 19, wie diese Geschichte weiterging. Lukas 19, angefangen in Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vers 11. Als sie aber das hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land und nun folgt das Gleichnis mit den Talenten. Und am Ende kommt eine Person, die eben nicht bereuen wollte. Und wir lesen jetzt in Vers 27, was geschieht. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Jesus Christus kommt in eine Welt, die korrupt und böse ist. Böse war damals, wo er hier war, auch jetzt ist. Er hat politisch in ein Hornissennest gestochen. Die damalige römische Herrschaft bestimmte über Jerusalem. Und die, die über Jerusalem gesetzt waren, hatten Angst. Sie hatten Angst vor Christus, weil immer mehr Anhänger, er hatte immer mehr Zulauf. Er predigte von einem Reich, von einer Welt, frei von Korruption, frei von Ängsten, frei von Lügen und dass jeder genug zum Leben hat. Er predigte von Frieden und das Aufhören der Unterjochung. Warum folgen ihm so viele? Die meisten davon sind nach seinem Tod in Wiederauferstehung nicht dabei geblieben. Warum folgten ihm so viele? Viele folgten ihm aufgrund der Wunder. Sie haben den Bauch vollgeschlagen, es waren physische Dinge. Und Christus warnt davor und er sagt, selig sind die, die glauben, aber nicht sehen, wie bei Thomas, der nicht glaubte, dass Christus auferstanden war. Viele folgten ihm aber, weil es sie dürstet. Viele folgen ihnen, weil es sie dürstet. Auch heute. Vielen Menschen fehlt Gerechtigkeit. Und wenn jemand kommt und etwas Gerechtigkeit ins Land bringt, den folgt man automatisch. Christus hat es gesehen und er hat die Schafe, die keinen Hirten haben, gesehen. Johannes 10. Johannes 10. bis 10. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und das im Überfluss. Und das im Überfluss. Und Vers 15, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Petrus hat Christus dreimal verleugnet. Und Christus hat Petrus nach seiner Auferstehung dreimal gefragt, ob Petrus Christus mehr liebt. Mehr liebt wie die Fische, wie das Physische, wie diese Welt. Wenn man Christus liebt, dann liebt man auch das Reich Gottes, dann liebt man auch die Gottfamilie und auch die Kinder Gottes. Nun kam die Anweisung an Petrus, hüte meine Schafe. Hier wird ein großes Vertrauen ausgesprochen. Viele haben bis heute nicht verstanden, was das Reich Gottes ist. So auch die nächste Geschichte, die wir in der Bibel lesen, in Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19. Vers 13. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch beim Namen Jesus, den Paulus verkündigt. Sie selber kannten weder Paulus noch Jesus noch was das Reich Gottes ist. Vers 15. Aber der böse Geist antwortet und sprach, Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt, also nackt und verwundet, aus jenem Haus flohen. Diese Menschen taten dies, um gesehen zu werden, und sie wurden gesehen. Würden wir weiterlesen, zeigt die Geschichte, dass es sich rumgesprochen hat. Vielleicht nicht so, wie sie es wollten, aber es hat sich rumgesprochen. Und es fiel auch Angst über die Leute, als sie dies gelesen haben. Das war eine Show. Als Christus heilte, tat er es ganz anders. Weil er liebte diese Menschen, er wollte, dass es ihnen gut geht, seinem ganzen Umfeld. Die wollten nur Anerkennung. Die Kirche hat einen Auftrag, die Schafe zu weiden. Die Welt zu warnen, weil jeder, der von Gott kommt, empfindet genauso, wie Christus empfunden hat. Die Kirche des ewigen Gottes trägt das Licht weiter, das Christus in diese Welt gebracht hat, damit jeder zu seiner Zeit die Möglichkeit bekommt, Eingang in das Reich Gottes zu erhalten, weil man es jedem Menschen wünscht, frei zu sein von Gier, frei zu sein von Habsucht, Streit. Deswegen müssen wir auch für Feinde bitten und beten. Lesen wir eine Episode eines Mannes, der verstanden hat, was es bedeutet, für das Reich Gottes ganzem Herzen einzutreten und sein Leben nicht zu schonen. Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7. Es geht um Stephanus. Angefangen in Vers 54 bis 60. Apostelgeschichte 7, 54 bis 60. Der Stephanus hat ihnen die Wahrheit verkündet. Das sind einige Verse vorher, das ist jetzt zu viel, das werde ich nicht vorlesen. Und diese Wahrheit hat aufgezeigt, wie diese Menschen sind, die gerade zuhören. Und ab Vers 54, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Das Wort Gottes, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert, das weh tut, wenn man die Wahrheit hört. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, Vers 55. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickt zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Vers 57. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß, Vers 59, und sie steinigten den Stephanus. Er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Stephanus wurde bis aufs Blut versucht. Bis aufs Blut versucht. Und er hat trotzdem diese zwei Welten separieren können, in der er lebte. Er wusste, dass diese Menschen es nicht besser wussten. Und er hat für sie gebetet in seiner schlimmsten Stunde. Und wer das verstanden hat, hat auch verstanden, was das Reich Gottes ist und dass diese Menschen noch eine Chance bekommen werden, das Richtige zu tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wer wie Stephanus die Ideologien dieser Welt eben nicht teilt, wird verfolgt und auch gehasst werden. Nicht jeder wird zu seiner Lebzeiten unseren Weg verstehen, aber wir gehen diesen Weg nicht für andere. Die bekommen noch ihre Chance. Und das wusste Stephanus. Das müssen auch wir wissen. Wir gehen ihn nicht, um Ruhm und Prestige von dieser Welt zu erhalten, um reich zu werden, berühmt, um Dinge zu tun, um Applaus zu bekommen. Es kommt der Tag, wo sich diese Welt ändern wird. Und er kommt. Es ist eine Frage der Zeit. Unser Weg führt uns an einen Ort, der eben auf keiner Karte verzeichnet ist. Als wir die Wahl hatten, haben wir uns für diesen Weg entschieden. Wir haben ihn gewählt. Ein Windstoß und alles kann weg sein, wenn man auf das falsche Fundament baut. Und es kommen eben Tage, wo man glaubt, den falschen Weg gewählt zu haben, wie bei Petrus, wie bei allen anderen in der Bibel. Bleib wach, gib nicht nach. Es ist und bleibt ein Kampf. Und Christus kommt wieder. Er kommt wieder. Schon bald ist die Welt von morgen da. Und dann ist man ein Held. Alles hat seinen Preis. Und ich hoffe, die Kosten sind überschlagen. Es wird Tage geben, wo es gefühlt nicht aufhört zu regnen, so wie die letzten 2 Monate. Aber ich meine es geistig gesehen. Es hört einfach nicht auf zu regnen. Aber wir stehen nicht allein im Regen. Wir stehen nicht allein im Regen. Wir müssen ohne Angst da durchgehen, gemeinsam. Römer 8. Römer 8. Römer 8:32-39. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen den Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus in uns herrscht. Diese Welt, sie wurde erschaffen und Gott sagte, es war gut. Der Mensch hatte die Verantwortung darüber bekommen und sie missbraucht, weil man dem Falschen geglaubt hat. Gott hat es weitgehend gebilligt, was passiert ist. Und der Mensch hat Wirtschaftssysteme, Krankheitssysteme, andere falsche Religionen geschaffen. Die Welt wurde von Zeit zu Zeit dunkler und dunkler. Kriege, Krankheiten, falsche Nationalstolz, Zerstörung, religiöser Fanatismus. Angst bringt Menschen dazu, furchtbare Dinge zu tun. Stellen Sie sich mal einen ganz dunklen Raum vor, so dunkel, dass Sie Ihre eigene Hand davor nicht sehen. Und nun leuchtet mitten in diesem Raum eine Kerze. Dieses Licht von dieser Kerze wirft einen Durchmesser, einen Bereich, wo es hell ist. In diesem Durchmesser, in diesem Licht, in diesem Bereich kann es nicht finster sein. Da kann man nicht stolpern, da kann man nicht gegeneinander knallen, was Geschwister nicht tun sollen. In diesem Licht, wenn man sich da aufhält, sieht man, wo man hingeht. Christus kam in diese finstere Welt und das Licht, das er bei seiner ersten Wiederkunft brachte, zeigte den Menschen damals, was das Reich Gottes wirklich ist. Sein Umfeld wurde positiv beeinflusst. Die Menschen fühlten sich wohl und folgten ihm, auch wenn nicht alle glaubten und nicht dabei blieben. Es tat gut. Die Jünger haben nicht gefastet, solange der Bräutigam bei ihm war. Die Pharisäer aber, wie so oft, sie haben sich verstanden und haben sich beschwert. Kranke wurden geheilt, Blinde konnten sehen, Wunder sind geschehen, als er da war. Die Menschenmasse folgte ihm, weil er Gutes tat. Auch wenn die Masse nicht verstand, wer er wirklich war, fühlten und spürten sie, dass es gut tat. Die Welt, die in Finsternis liegt, wollte ihn immer wieder zu Fall bringen. Eine Liebe zu haben, die allen Bösen trotzt, kann nur der wahre Hirte besitzen. Tag für Tag das Gute predigen, Tag für Tag das Böse ertragen. Freundschaft bedeutet wenig, wenn sie nur bequem ist. Wie sehr bedeutet einem die Welt von morgen? Verstehen wir, was die Welt von morgen ist? Wandeln wir im Glauben mit der Hoffnung auf das Reich Gottes oder wandeln wir im Schauen und ängstigen uns, was in dieser Welt geschieht und noch vor uns liegt? Am Ende liegt es an uns, an wen wir glauben und wem wir folgen.